Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, unserem Podcast-Herzensprojekt seit über 5 Jahren. An meiner Seite immer noch und immer wieder die wundervolle, einzigartige, für mich immer wieder beeindruckende Kim Seidler. Und der Tusch kommt natürlich. Ihr stellt ihn euch einfach vor.
Und natürlich an meiner Seite die großartige, fantastische, großherzige und ebenfalls mich immer wieder beeindruckende Katrin Jakob.
Küsse gehen raus an das andere Ende des Bildschirms. Wir sind live zugeschaltet, ihr Lieben. Und heute reisen wir mit euch nach Down Under, ans andere Ende der Welt. Da, yay, wo wir selten sind in diesem Podcast, müssen wir feststellen,
stimmt.
Denn wir stellen euch heute eine australische Frau vor, eine, die es in sich hat. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen.
Oh ja. Und du gibst mir gerade zu denken, wie viele Frauen aus Down Under hatten wir eigentlich schon bei Starke Frauen?
Ja, ich glaube, es war zuletzt die Schauspielerin Cate Blanchett, das war die Folge 234 und Hannah Gadsby, die Comedienne in 171.
Ja.
Und unsere Frau der Woche hatte ihren Lebensmittelpunkt auch, muss man dazu sagen, gar nicht so lange in Australien, nämlich vorwiegend in Großbritannien, ist aber weit über dessen Grenzen hinaus vor allem als, ja, Feministin bekannt.
Ja, absolut. Und auch sehr umstritten, wenn nicht gar vielleicht sogar die umstrittenste überhaupt, wobei ich jetzt auch gerade an Alice Schwarzer denken musste. Aber wir werden uns in dieser Episode intensiv mit den diversen Kontroversen auseinandersetzen, die sich um ihre Standpunkte ranken. Es ist die Rede von Germaine Greer. Und wir möchten direkt zu Beginn einmal sagen, es gibt neben vielen wichtigen und richtigen Wortmeldungen von ihr auch eine ganze Menge Standpunkte, die Katrin und ich jetzt nicht ganz so richtig unterschreiben können. Aber das werden wir euch jetzt nochmal aufdröseln.
Absolut. Eher im Gegenteil, ne? Wir finden sie zum Teil wirklich hochproblematisch. Dennoch möchten wir uns hier mit ihrem Schaffen und auch ihrer Herangehensweise auseinandersetzen. Denn die bewusste Provokation ist bei ihr auch ein gern genutztes Stilmittel, um Diskussionen anzuregen. Und wir werden auch ein bisschen diese Diskussion anheizen, denke ich mal. Ne?
Auf jeden Fall. Genau, wir möchten auch die Möglichkeit nutzen, ein bisschen hinter die Schlagzeilen zu schauen und dabei auch sachlich zu bleiben und das alles etwas natürlich einzuordnen. Im Zusammenhang mit Feminismus und Frauenbewegung allgemein solltet ihr da draußen auf jeden Fall einmal von Germaine Greer gehört haben. Und deshalb ist sie heute in dieser Podcast-Episode unser Hauptthema.
Ja, und das ist ja auch manchmal Hauptfrau, genau. Und es ist ja auch manchmal wirklich schwierig, solche Kontroversen auch einzuordnen. Wo enden die? Wo ist dann auch die Provokation ein taktisches Mittel und wo fängt dann plumpe Beleidigung oder auch Ausgrenzung an? Und am Ende müssen wir ja alle für das gerade stehen, was wir gesagt haben, so auch die Frau der Woche. Vielleicht mögt ihr, liebe HörerInnen, uns bei der Einordnung auch ein bisschen helfen, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und eigentlich tun wir das ja auch am Ende unseres Podcasts. Diesmal kommt der Hinweis gleich am Anfang.
Abonniert uns, bewertet uns, schreibt uns konstruktives Feedback, berichtigt gerne auch mögliche Fehler, die uns unterlaufen, oder beantwortet offene Fragen, die wir aus unserer Recherche heraus noch nicht beantworten konnten. Und Grüße gehen raus wieder an Daniel, der uns auch bei dieser Episode ganz toll bei der Recherche unterstützt hat.
Von mir natürlich auch die Grüße an dich, Daniel. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns auf jede konstruktive Rückmeldung. Die darf dann auch kritisch sein. So, jetzt geht es aber los. Wie immer mit der Kindheit. Liebe Kim, du machst den Anfang, was das angeht.
Okay, Jermaine wurde am 29. Januar 1939 in Melbourne geboren. Das ist die Hauptstadt des australischen Bundesstaates Victoria im Südosten des Inselkontinents. Ich war übrigens 2003, jetzt muss ich kurz mal wieder ablenken, 2003 als Technikerin beim International Comedy Festival in Melbourne tätig, und mein Herz geht gerade auf, wenn ich mich daran erinnere.
Das ist ja toll.
Ja, die Wärme, die entspannten Leute und das auch wirklich sehr freundliche Miteinander. So, das war jetzt aber auch genug Ausflug. Wir reisen nämlich ins Jahr 1939. Damals herrschte gerade eine Rekordhitze in Australien mit Durchschnittstemperaturen von über 43 Grad. Und auch Buschbrände vernichteten etwa 20.000 Quadratkilometer an Vegetation. Jermaine Greer jedenfalls war die Tochter von Margaret, auch Peggy genannt, May LeFranc, einer Hutmacherin, und Eric Reginald, Red auch genannt, oder Reg Greer, der Kriegsveteran war und, das sagt zumindest eine Quelle, als Verkäufer im Bereich Zeitungsanzeigen arbeitete. Bei der New World Encyclopedia heißt es, er habe als Führungskraft bei einer Versicherung gearbeitet. Also, ja, schwierig.
Ja, wir nennen den jetzt so, weil um diesen Vater ranken sich interessanterweise nämlich einige Mythen, zum Beispiel erst nach dessen Tod 1983, also wir springen sehr weit nach vorne kurz, erfuhr Jermaine, dass ihr Vater eigentlich Robert Hamilton King hieß und auch aus Tasmanien stammte, wie im Übrigen Hannah Gadsby, die wir ja eben erwähnten. Das ist diese große Insel im Südosten Australiens. Getauft wurde er allerdings protestantisch als Robert Henry Eric Ernest Hambert, konvertierte vor der Hochzeit mit Jermaines Mutter zum Katholizismus. Und nochmal die Frage, warum erwähnen wir das? Jermaine hat darüber später ein ganzes Buch geschrieben, das lautet, oder Titel ist, Daddy, we hardly knew you, also Papa, wir kannten dich eigentlich kaum. In diesem Buch ließ Jermaine auch kaum ein gutes Haar an ihrem Vater und bezeichnete ihn als Hochstapler und Lügner.
Ja, Wahnsinn, was hier schon direkt alles rausgepoltert kommt. Reggie, also ihr Vater, galt leider auch als glühender Antisemit, und Jermaine selbst hat sich eigentlich heimlich gewünscht, jüdisch zu sein. Sie begann sogar, Jiddisch zu lernen, trat einer jüdischen Theatergruppe bei und ging später auch mit jüdischen Jungs oder Männern aus. Jermaine soll ein ziemlich helles Köpfchen gewesen sein. Das zeigte sich daran, dass sie neben Englisch mit 12 Jahren bereits 3 weitere europäische Sprachen erlernte. Wir wissen nicht genau, welche das waren, aber die Universität Melbourne kann belegen, dass Jermaine während ihrer späteren Studienzeit unter anderem Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Latein beherrschte, beziehungsweise zum Teil beherrschte. Auf jeden Fall Riesenrespekt.
Auf jeden Fall. Es geht ja schon gut los gleich am Anfang. So, Jermaine hatte jedenfalls 2 Geschwister. Eine 2 Jahre jüngere Schwester mit dem Namen Jane, die heute Botanikerin und Lehrerin ist und die Jermaine laut eigener Aussage mehr liebt als irgendjemand anderen auf der Welt, Zitat Ende. Und bei ihren Bruder haben wir leider nichts gefunden, aber vielleicht findet ihr ja da was. Das schwierige Verhältnis zum Vater war, wie gesagt, hatten wir schon erwähnt, der kam mit seiner hochbegabten Tochter Jermaine gar nicht klar. Viel besser lief es mit der Mutter Peggy, laut des Autors Richard Jonathan, aber auch nicht, die soll Jermaine nämlich geschlagen haben.
Ja, also glückliche Eltern waren es nicht. Untereinander waren sie auch nicht gerade toll miteinander. In einer Quelle ist von Misshandlung vom Vater an der Mutter die Rede. Ja, Jermaines Kindheit und Jugend war also alles andere als unbeschwert. Sie suchte Zuflucht in der Bildung und besuchte verschiedene Schulen, bevor sie 1952, also mit etwa 13 Jahren, ein Stipendium für eine katholische Mädchenschule erhielt. Das Star of the Sea College in Gordonvale, Melbourne. Laut einer Biografie der Journalistin Christine Wallace beschrieb ein Schulreport sie als, Zitat, ein bisschen verrückt und etwas unberechenbar in ihrem Studium und in ihren persönlichen Reaktionen, Zitat Ende.
Diese unautorisierte Biografie erschien übrigens erstmals 1997 und heißt Germaine Greer, Untamed Shrew, also so etwas wie ungezähmtes, zänkisches Weib.
Boah, das ist schon nicht so ein cooler Titel. Das klingt nicht schmeichelhaft.
Wenig schmeichelhaft, genau. Das fand Germaine auch nicht wirklich witzig und beschimpfte die Autorin Christine Wallace wüst, nachdem sie bereits jede Kooperation abgelehnt hatte. Wallace sei ein, Zitat, Mistkäfer und erbärmlich. Das war noch mit das Netteste, was wir so gefunden haben. Sie solle es ja nicht wagen, ihre Mutter Peggy in Melbourne zu besuchen. Sollte das passieren, wollte sie die Journalistin kneecappen. Das ist umgangssprachlich und beschreibt wörtlich den Vorgang, jemanden in die Kniescheibe zu schießen. Charmant jedenfalls. Alter, habt ihr jetzt schon mal so eine kleine Ahnung, wie Germaine so drauf ist, zumindest verbal, ne?
Ja. Zurück auf jeden Fall zur katholischen Mädchenschule. Die habe ihr laut eines Interviews mit der BBC damals die Welt der Kunst und Musik eröffnet. Die Schule stellte sogar ihre Kunstwerke in einer Kunstgalerie aus und entließ sie schließlich mit den zweitbesten Abschlussnoten des Bundesstaates Victoria. Wow. Mhm.
So katholisch war Germaine damals jedoch nicht drauf, denn bereits mit 16 hatte sie eine Liebesbeziehung mit einer Mitschülerin. Und so schwor sie, wenig verwunderlich, dem Katholizismus danach, also nach ihrem Schulabschluss, auch ab. Es ging dann wiederum mit Hilfe eines Stipendiums an die University of Melbourne, wo Germaine englische und französische Literatur studierte. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1956 und da war Germaine erst 17 Jahre alt.
Ja, spannend. Ich glaube, inzwischen ist das Studieren, wie hier in Deutschland, auch gegen eine kleine Fee als Local machbar. Mhm. Zumindest habe ich dir, und jetzt muss ich wieder eine Anekdote erzählen, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich damals mit 19 Jahren an der WAPA, der Western Australian of Performing Arts University in Perth für Theatre Arts vorgesprochen
hatte. Hast du nicht,
hatte.
Kim? Wie immer lerne ich hier auch viel über dich. Verrückt. Ja.
Ja, ich wurde auch genommen, aber als Fremdling hätte ich, glaube ich, immer im Semester 5.000 Australian Dollars, das war damals der gleiche Kurs wie D-Mark, also gar nicht so viel, aber für mich war es auf jeden Fall viel Geld, zahlen müssen. Mein damaliger Kumpel, mit dem ich mich vor Ort, das war in der Nähe von Perth, also 365 Kilometer entfernt, mit dem habe ich mich immer zum Billardspielen getroffen. Der war 70 Jahre alt und bot mir dann eine Scheinheirat an, damit ich als Local studieren könne. Aber das habe ich mich nicht getraut.
Ich glaube, das hast du erzählt in der Folge über dich, ne? Als wir auch einander mal vorgestellt haben. Ja, es dämmert da so langsam. Ja. Du hast ihn nicht geheiratet,
aber jetzt
müssen wir
zurück,
dazu sagen.
Du siehst,
mal, ne? Also.
Nein, ich habe ihn nicht geheiratet, ich habe mich nicht getraut, genau. Ja, das fällt mir immer so bei Australien ein, so mein Jahr Work and Travel, was ich da gemacht habe. Aber zurück zu Germaine. Während dieser Zeit wohnte sie noch 2 Jahre zu Hause, also mit 18, hielt sie es dann aber nicht mehr aus. Zudem soll sie auch in ihrem ersten Studienjahr an Depressionen gelitten haben und... Achtung, kleine Triggerwarnung, es geht jetzt um körperliche Gewalt. Im zweiten Studienjahr soll sie auch vergewaltigt worden sein, wie sie dann 1971, einige Jahre später, dem Playboy-Magazin erzählte. Mhm. Und was war passiert? Bitte gerne skippen die nächste Minute, wenn du das nicht gut ertragen kannst. Jetzt im Jahr 1958, als sie gerade 19 geworden war, wurde sie von einem beliebten Rugby-Spieler, mit dem sie zunächst bei einem Grillfest freiwillig tanzte und auch später mitging, ins Auto gezerrt, geschlagen und schließlich vergewaltigt worden sein. Er selbst, der Rugby-Spieler, ging dann zurück auf die Party, als sei nichts gewesen. Germaine hielt es damals für wenig aussichtsreich, ihn anzuzeigen. Allerdings nahmen sich Germaines männliche Mitbewohner den Mann vor, bedrohten ihn in ihrem Beisein, dass sie ihm die Beine brechen würden, sollte er sich ihr jemals wieder nähern. Auf diese Sache werden wir später noch einmal zurückkommen, denn sie wird wichtig sein für eine der größten Kontroversen rund um sie.
Ja, normalerweise bin ich ja für die Cliffhanger hier zuständig, Kim, aber ja.
Entschuldige bitte,
alles gut, alles gut. Germaine hatte jedenfalls damals schon einen messerscharfen Verstand, der sie bei Zeiten auch arrogant und in Diskussionen ungerecht werden ließ. In einem Artikel der Autorin Carmen Winant von 2015 fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Bullying. Also, der, ich glaube, der erklärt sich von selbst. In dem Artikel heißt es weiter, Germaine begann, lange Kleider zu tragen, fing mit der Schauspielerei an, ging mit einem Philosophieprofessor aus, den sie später als ihren wichtigsten romantischen Partner beschreiben würde, und studierte Lord Byron. Mit 20 Jahren war sie eine selbstgemachte, self-made, selbsternannte anarchistische Kommunistin. Zitat Ende.
Bam, wer hat das kommen sehen? Ganz kurze Info noch zu Lord Byron. Er war ein britischer Dichter und gilt als einer der wesentlichen Vertreter der englischen Romantik. Und, by the way, er war der Vater der Mathematikerin Ada Lovelace. Hört gerne in die Episode 6 zu ihr rein.
Episode 6, es ist schon wieder so lange her, aber zum Glück eine zeitlose. Also
und da hatten wir auch noch
sich immer wieder anhören.
Ja, ja, aber so ein leicht anderes Konzept hatten wir da, seht es uns nach.
Ja, ja.
Aber wir entwickeln uns ja auch weiter. So, Germaine schloss 1959 ihr Studium mit einer sogenannten Upper Second ab, also vergleichbar mit einer 2 in Deutschland. Schon kurz vor diesem Abschluss ging sie nach Sydney und schloss sich intellektuellen Kreisen rund um den Sydney-Push an, den es Ende der 1940er bis Anfang der 1970er gab. Und nochmal für alle Klugscheißer da draußen, die jetzt nochmal Nahrung fürs Gehirn brauchen, Sydney ist nicht die Hauptstadt von Australien, sondern Canberra.
Ja. Aber der Sydney Push, Sydney ist natürlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die größte Stadt und oftmals dann eben verwechselt, wie auch man denkt, dass die Hauptstadt der Schweiz Zürich ist, ist es aber nicht. Aber in Sydney gab es noch da, also kannst du noch was zum Sydney Push sagen, kurz?
Ach so, ja, sehr gerne. Das war, das war eine linkslibertäre, teilweise anarchistische Bewegung, die sich stark gegen jede staatliche beziehungsweise auch elitäre Ideologie richtete. Es ging Germaine dabei um eine echte, unverblümte Aussprache von Wahrheit statt des täglichen, sie nannte das Bullshit. Okay. Und zur Push-Ideologie gehörte auch die freie Liebe und die lebte sie, Germaine, wirklich aus.
Sie wechselte dann an die University of Sydney, das hatten wir, glaube ich, gerade schon erwähnt, um die Literatur von Lord Byron zu studieren. Und laut ihrem guten Freund Clive James wurde sie dort, Zitat, berühmt für ihr brillantes, loses Mundwerk. Einer ihrer Freunde, der Schauspieler Arthur Dignam, sagte später, dass sie die einzige Frau war, die selbstbewusst mit Leichtigkeit und auch humorvoll Männer in ihre Schranken weisen konnte. Germaine blieb schauspielerisch aktiv und gab im August 1963, da befinden wir also uns jetzt, sogar die Mutter Courage in einem Theater in Sydney. Und der ganze Titel ist natürlich Mutter Courage und ihre Kinder, der Autor Bertolt Brecht, nochmal zur Erinnerung. Im selben Jahr erhielt sie für ihre Abschlussarbeit mit dem Titel The Development of Byron's Satiric Mode, zu Deutsch die Entwicklung von Byrons satirischem Stil, den Master of Arts, also MA, mit Bestnote. Und für eine kurze Zeit arbeitete sie dann anschließend an der Universität als Tutorin und beeindruckte unter anderem ihren Professor Stephen Knight mit ihrer Kompetenz und ihrer Fähigkeit, vor Hunderten von Studierenden zu sprechen.
Und danach gab es wieder ein Stipendium. In diesem Fall ein Commonwealth Scholarship, mit dem es 1964 an die berühmte University of Cambridge ging, die drittälteste noch existierende Universität der Welt. Und damit, wir hatten es eingangs gesagt, ging es nach England. Dort ging es an das rein weibliche Newnham College, das Teil der University of Cambridge war und wo sie eigentlich einen Bachelor of Arts in englischer Literatur machen sollte. Doch sie fühlte sich dort schnell unterfordert und überzeugte die Professorin Muriel Bradbrook, ihre Dissertation, wir springen sozusagen in die Dissertation, PhD, zu Shakespeare bei ihr machen zu dürfen. Und auch während dieses Studiums nahm Germaine kein Blatt vor den Mund, beschwerte sich bei einem formalen Dinner der Abschlussklasse über den unbequemen BH, den sich Frauen in den 60er Jahren immer noch antun mussten.
Ich stelle mir das wirklich lustig vor, wie sie da in diesem ziemlich prüden Cambridge das ordentlich aufgemischt hat. Und aber die Engländer haben auch Humor und sie trat einer Sketch-Comedy-Gruppe bei und wurde Mitglied bei den Cambridge Footlights, wo sie als eine der ersten Frauen zum Vollmitglied wurde. In diese Zeit fiel auch der Beginn von Germaines Autorenschaft für das umstrittene Magazin Oz wo sie später unter dem Pseudonym Dr. J. regelmäßig Kolumnen beisteuerte. Ihr bereits erwähnter guter Freund und damaliger Nachbar Clive James berichtete später, wie Germaine bis zu 10 Stunden am Tag auf einer riesigen Schreibmaschine rumtippte, also offensichtlich ziemlich im Flow war und das Magazin und deren MacherInnen gerieten wegen der Freizügigkeit der Inhalte immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.
Eieiei. Ja. Ihre Abschlussarbeit beendete Germaine schließlich in Kalabrien in Süditalien, wo sie eine Beziehung mit einem gewissen Emiliano unterhielt und für 3 Monate in einem Dorf ohne Strom und fließend Wasser lebte. Sie spricht ja, ne, fließend Italienisch. Zurück in Cambridge erhielt sie 1968 schließlich die Doktorwürde, also ihren Doktortitel für ihre Abschlussarbeit The Ethic of Love and Marriage in Shakespeare's Early Comedies, zu Deutsch Die Ethik von Liebe und Heirat in Shakespeare's früheren Komödien. Kann man heute sogar noch herunterladen, wir werden es euch verlinken. Ja, es ist kein Malware- oder Ransom-Angriff, sondern ihr könnt es dann einfach nur direkt runterladen. Ja. Diese Arbeit wird auch für ihr feministisches Werk noch wichtig werden, denn es bildete einen Teil der akademischen Grundlagen für ihre berühmteste Schrift, zu der wir hier gleich kommen werden. Zur Verleihung der Doktorwürde musste Germaine die Enttäuschung hinnehmen, dass sich aus ihrer Familie niemand nach Cambridge bemüht hatte, um der Abschlusszeremonie beizuwohnen. Zitat: Ich hatte mein ganzes Leben für die Liebe gearbeitet, mein Bestes getan, um allen zu gefallen, bin immer weitergegangen, bis ich die Spitze erreicht hatte, sah mich um und stellte fest, dass ich ganz allein war. Zitat
Ende. Ja, das ist echt hart, ne? Enttäuschung, ne? Wenn man da so ganz alleine steht. Ja, 1968 begann sie nicht nur als Dozentin an der University of Warwick in Coventry zu arbeiten. Sie heiratete im selben Jahr auch noch den Bauarbeiter Paul Dufeu. Wir machen es kurz. Er benahm sich schon in der Hochzeitsnacht unmöglich, betrog Germaine sofort mehrfach danach und nach nur 3 Wochen ließ sich Germaine direkt wieder scheiden. Das sollte dann auch bis heute ihre einzige Ehe bleiben. Während dieser Zeit spielte Germaine auch noch in einigen Sketch-Shows im britischen Fernsehen sowie in dem Kurzfilm Darling, liebst du mich mit, der vom Künstler und Co-Editor des erwähnten Magazins Oz, Martin Sharp, inszeniert wurde.
Ja, jetzt kommen wir zum wilden Part. 1969 gehörte Germaine schließlich zu den GründerInnen des pornografischen Magazins Suck, the first European sex paper.
Ui.
Dieses Magazin hatte sich zum Ziel gesetzt, den männlichen und weiblichen Körper zu demystifizieren. Und demystifizieren, das ist tatsächlich, finde ich, wie so ein Tattoo von Germaine. Ja. Damit kann man sie immer wieder in Verbindung setzen, dass sie auch später die ganze Zeit immer mit Demystifizieren beschäftigt ist.
Kommen wir auch gleich noch zu, an einem gewissen Punkt. Ne?
Genau.
Noch ein Cliffhanger.
Ja. Sehr gut, Katrin, sehr gut. In diesem Magazin ging es allerdings auch um Beschreibungen von Kindesmissbrauch, Inzest und Sex mit Tieren. Mhm. Zudem enthielt das Magazin Darstellungen von sadistischen Szenen, die von vielen als misogyn verstanden wurden, darunter von der feministischen Aktivistin Beatrice Faust. Germaine ließ sich auch selbst nackt für das Magazin ablichten und verließ das Magazin 1972 wieder, unter anderem, weil sie weg wollte von der sadistischen Pornografie.
Ui, also wow. Also die hat ja einige Abzweigungen genommen, die auch so ein bisschen natürlich von dem, was wir so beschrieben haben, zu ihrem Charakter passen. Aber ja, ihr beginnt vermutlich auch, wie wir zu verstehen, warum wir eingangs diese ausführliche Einordnung vorgenommen haben. Ne? Die Kontroversen laufen nämlich jetzt erst richtig heiß. Feministinnen, die Germaine für ihre Autorenschaft bei diesem Magazin kritisierten, entgegnete sie selbst 1971 mit folgenden Worten: Es gibt einen großen Unterschied zwischen sexueller Befreiung und der Befreiung der Frauen. Meine Schwestern werden wütend auf mich, wenn ich sage, dass die Befreiung von Schwulen Teil unserer gesamten Bewegung ist und wir sie vereinen müssen. Sie wollen, dass ich Hosen trage, unnahbar bin und einen Schlagstock bei mir habe, um Leuten auf den Kopf zu schlagen, wenn sie mir auf der Straße an den Hintern fassen. Sie werden wütend auf mich, weil ich mich als Superhure, Supergroupie und all das bezeichne. Sie denken, ich würde mich selbst herabsetzen. Ich würde zulassen, dass die Leute über mich lachen, obwohl es doch darum geht, dass wenn mein Körper heilig ist und mir gehört, ich nicht Dinge um ihn herum aufbauen muss, als wäre er Eigentum, das gestohlen werden könnte. Zitat Ende. Und dieses Zitat offenbart, finde ich, was für eine andere Denkweise Germaine versuchte, in die feministische Diskussion zu bekommen. Sie wird schamlos, verbal und physisch und nimmt dem weiblichen Körper dadurch die Verletzlichkeit, weil er in ihren Augen dadurch auch weniger angreifbar wird. Also quasi als eine Art, ein Akt der Selbstermächtigung. Ne?
Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 1971 und damit schon über das hinaus, was eigentlich Germaines großen Durchbruch bedeutete, der sie zu einer der weltbekannten Feministinnen machte. 1970 erschien Germaines berühmtes Buch The Female Eunuch, also der weibliche Eunuch. In diesem Buch wendete sich Germaine mit scharfer Rhetorik gegen die Konditionierung der Frau als ein passives, von einer patriarchalen Gesellschaft genormtes Wesen. Zitat: Die Formung der Frau wurde bereits im Hinblick auf eine bestimmte Art der Konditionierung beschrieben und nun beginnt der spezifische Charakter dieser Konditionierung deutlich zu werden. Was passiert, ist, dass die Frau als sexuelles Objekt für den Gebrauch und die Wertschätzung anderer sexuellen Wesen, der Männer, betrachtet wird. Ihre Sexualität wird sowohl geleugnet als auch falsch dargestellt, indem sie als Passivität definiert wird. Die Vagina wird aus der Vorstellung von Weiblichkeit getilgt, ebenso wie die Anzeichen von Unabhängigkeit und Kraft im Rest ihres Körpers unterdrückt werden. Die Eigenschaften, die gelobt und belohnt werden, sind die des Kastrierten. Ängstlichkeit, Fülle, Trägheit, Zartheit und Künstlichkeit. Zitat Ende.
Ich glaube, das muss man nochmal anhören, um zu verstehen, weil das natürlich auch sehr, sehr intellektuell daherkommt. Ne? Also sie will einfach nicht diese Passivität und diese Objektivierung, sondern sie will diese Selbstermächtigung. Und Germaine war laut eines Essays der Professorin Camilla Nelson der Ansicht, dass Frauen ihrer natürlichen Energie beraubt waren. Sie sprach sich darin für bessere Bildung, Kinderbetreuung, gegenseitige Hilfe sowie eine Befreiung von der männlichen Kontrolle von Produktion und kapitalistischer Besitzergreifung der Seele aus. Also sie spricht da wirklich große Worte an. Ne? Und ein Zitat daraus: Frauen haben wenig Ahnung davon, wie sehr Männer sie hassen, schrieb Germaine und wollte Frauen auch aus dem ihrer Ansicht nach daraus resultierenden Selbsthass befreien. Ne? Sie sprach sich für eine radikale Befreiung von der schamhaften Betrachtung des eigenen Körpers aus. Sie rief dazu auf, ohne BH oder gar ohne Unterwäsche aus dem Haus zu gehen. Und Germaines These war es, dass Frauen es selbst in der Hand haben, aus den beschriebenen Zwängen auszubrechen. Das kann man natürlich auch stark diskutieren, aber das sei an dieser Stelle als Zitat verstanden. Und klar, dass sie mit anderen Feministinnen aneinander geriet, besonders vor dem Hintergrund ihrer Beteiligung an dem erwähnten Magazin Suck und ihrer offenen Gegnerschaft der Monogamie.
Die amerikanische Feministin Claudia Dreyfus schrieb zu einem anschließenden Wirbel um Germaines Buch, na, wir erinnern uns, der weibliche Eunuch, und ihren zahlreichen öffentlichen Auftritten danach, Zitat: Amerikanische Feministinnen mit ihrem hartnäckigen Willen, sie selbst zu sein, waren der Albtraum eines PR-Profis. Jemand, der angenehmer war, musste gefunden werden. Miss Greer war alles, was diese chaotischen amerikanischen Feministinnen nicht waren. Hübsch, vorhersehbar, aggressiv heterosexuell, medienbewusst, clever, fremdländisch und exotisch. Ihre Philosophie konnte voraussichtlich Männer ansprechen. Die Befreiung der Frauen bedeutet, dass Frauen sexuell befreit sein werden. Feminismus gleich freie Liebe. Hier war eine Liberale, die einen Mann mögen konnte. Zitat Ende. Und die bereits zitierte Professorin Camilla Nelson meinte dazu, Zitat: Intellektuelle Diskussionen über the female eunuch, also der weibliche Eunuch, konzentrieren sich oft auf das Buch als Medienereignis und auf Greer als Prominente. Dies ist eine bereichernde Richtung kultureller Forschung, führt jedoch gelegentlich dazu, dass KritikerInnen ihr Werk als oberflächlich und vergänglich abtun. Zitat Ende. Jermaine nutzte dabei oft vulgäre, aber dadurch auch für viele sehr zugängliche Rhetorik.
Und die New York Times beschrieb The Female Eunuch dann auch als, Zitat, das beste feministische Buch bisher. Zitat Ende, das in den USA durch das Verlagshaus McGraw-Hill enorm beworben wurde, sogar mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen. Für so ein Buch dieser Art auch total ungewöhnlich, ne? Und Jermaine wurde mit diesem Buch schnell zu einer weltweiten Ikone der zweiten Welle des Feminismus, die einen Zeitabschnitt von den frühen 60ern bis in die frühen 80er Jahre hinein beschreibt. Hört gern auch nochmal in unsere Folge zu Gloria Steinem, das war Folge 96 rein, da dröseln wir das auch noch ein bisschen auf. Das Buch selbst war ständig ausverkauft und musste deshalb mehrere Male nachgedruckt werden. Insgesamt war es ein internationaler Millionenbestseller. Und die ganzen Umstände der feministischen Bewegung in dieser Zeit zu beschreiben, würde hier komplett den Rahmen sprengen. Die Folge wird eh einigermaßen lang. Wie ihr merkt, verzeiht es uns also, wenn wir das Ganze ein wenig allgemeiner halten.
Klar ist auf jeden Fall, dass Jermaine Greer nun eine Art Superstar des Feminismus wurde und weltweit sowohl Bewunderung als auch scharfen Widerspruch auf sich vereinte. 1984 folgte mit Sex and Destiny, also zu Deutsch Geschlecht und Schicksal, eine Art Abrechnung mit dem damals auch typischen vorherrschenden Familienbild, also Vater, Mutter, Kinder, das laut Jermaine Frauen in vorgezeigte Normen presst und ihnen Freiheit, Würde und Autonomie raubt. Kritik an ihren Büchern, insbesondere zu dem Eunuchen, richtete sich vor allem daran, dass Jermaine anderen Frauen gegenüber unnachgiebig war, vor allem jenen, die sich ihr eigenes, wie sie sagte, Eunuchendasein nie ausgesucht hatten. Also die Passivität, ja. Die Feministin Arlen Diamond schrieb in ihrer Buchkritik für The Massachusetts Review, ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen, aber ich liebe es trotzdem nicht.
Wir arbeiten das mit Absicht.
1972, Zitat, der Mangel an Schwesternschaft, den sie zeigt, die fehlende Liebe für diejenigen, die nie Eunuchen sein wollten und die durch ihr Gefühl der eigenen Machtlosigkeit unglücklich gemacht werden, ist nicht nur stumpfsinnig und unangenehm, sondern auch destruktiv, Zitat Ende.
Hier kommen wir zu den Diskussionspunkten. Ihr merkt schon, es gibt eine ganze Menge zu diskutieren über sie und ihr Werk. Wir wollen es auch hier gar nicht abschließend bewerten, sondern vor allem mal die Gemeinsamkeiten betonen. Es geht um ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Männer, das sich von historisch etablierten Normen löst und eine freie Auslebung der eigenen Identität ohne Scham ermöglicht. Darum ging es ihr, ne?
Exakt, genau. Und dieses Demystifizieren des weiblichen Körpers, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Vielen Dank. Jermaines großer Verdienst war, dass sie solche Diskussionen in die Öffentlichkeit trug. 1971 wurde sie dann auch Frau des Jahres in Großbritannien. Laut sein und draufhauen, ne, so hat es Ina Deter ja mal beschrieben, in der Folge 183, gerne mal reinhören. Nur so erreicht man die Leute, das ist offenbar auch Jermaines große Meinung dahinter. Mhm.
Bis 1972 behielt sie ihre Stelle an der University of Warwick, war aber schon längst ein Superstar. Sie schmückte das Cover des Life Magazine 1971, hielt Vorträge, erschien im Fernsehen und trennte sich dann auch von ihrem Freund Tony Gorvish von der Rockband Family, die ich nicht kannte, aber kann auch nicht alles.
Ich kenne nur die Kelly Family.
Genau.
Ich musste kurz mal sagen.
Jedenfalls hatte sie das Gefühl, dass er ihre Bekanntheit ausnutzte und hat sich dann seiner entledigt. Jermaine war aber auch wirklich enorm populär und wirklich auch ständig in den Schlagzeilen. Sie schrieb zudem für die Sunday Times, besuchte noch 1971 Vergewaltigungsopfer in Bangladesch, kaufte ein Haus in der Toskana und wurde 1972 in Neuseeland für ihre Schimpftiraden und Vulgärsprache verhaftet. Also da passierte irgendwie eine Menge. Auch lustig, sie wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, bot als Ersatz eine Geldstrafe an und verließ das Land, ohne diese zu bezahlen. Also auch irgendwie ein bisschen absurd. Aber naja,
tricky.
Ja.
Sie weiß, wie es geht. Ja, das passt auf jeden Fall gut ins Bild von Jermaine. 1979 erschien nicht nur Jermaines zweites Buch, The Obstacle Race, The Fortunes of Women Painters and Their Work, in dem Germain über weibliche Malerinnen schrieb. Denn sie selbst war, hatten wir eigentlich auch schon erzählt, der Kunst ja seit ihrer Schulzeit sehr zugeneigt. Sie wurde in diesem Jahr auch noch Direktorin des Zentrums für Frauenliteratur an der University of Tulsa in Oklahoma, wo sie sich anschließend um die 5 Monate im Jahr aufhielt und mit der Rehabilitation von Frauen in der Literaturhistorie beschäftigte. Sehr cool. Später, 1984, kaufte sie ein Farmhaus in Essex und pendelte zwischen Australien und England hin und her. 1989 erschien Germains bereits erwähntes Buch über ihren Vater, Daddy, We Hardly Knew You. Daddy, wir haben dich kaum gekannt.
Ja. Im selben Jahr, also 1989, wir arbeiten uns vor, in der Zeit erschien auch eine von ihren meist kritisierten Schriften. Und der Titel ist On Why Sex Change is a Lie, also warum Geschlechtsumwandlung eine Lüge ist. Darin schrieb sie, Zitat, an dem Tag, an dem The Female Eunuch in Amerika veröffentlicht wurde, kam eine Person in flatternden Draperien auf mich zu und ergriff meine Hand. Vielen Dank für alles, was Sie für uns Mädchen getan haben. Ich grinste schüchtern, nickte und trat einen Schritt zurück, um meine Hand aus der enormen, knöcheligen, behaarten, mit Ringen geschmückten Pranke zu befreien, die sie festhielt. Gegen die knochigen Rippen, die durch ihr dünnes Schalengewand zu erkennen waren, schwang ein polierter Stahlanhänger der Frauenbefreiung. Ich hätte sagen sollen, du bist ein Mann. The Female Eunuch hat dir weniger als gar nichts getan. Hau ab. Der Transvestit hielt mich in seinem Griff wie ein Vergewaltiger. Und da ist jetzt die nächste große Kontroverse.
1997 sprach Germain sich zudem gegen die Gewährung einer Mitgliedschaft für die Transfrau und Physikerin Rachel Patman am weiblichen Newnham College der University Cambridge aus, wo Germain ja selbst studiert hatte. Die transsexuelle Journalistin Paris Lees attackierte Germain 2015, also deutlich ein paar Jährchen später, mit scharfen Worten und bezichtigte sie der Bigotterie. Damit unterstützte sie auch Proteste feministischer Studierender an der Cardiff University, die einen Auftritt Greers an ihrer Universität zu verhindern versuchten. Germain ist von ihrer Meinung über Transfrauen seitdem allerdings nie abgerückt. Mhm.
Die offensichtlich auch eindeutig war, ne? A trans woman is not a woman. Und das ist eine Interpretation. Gloria Steinem hat das ja getan, nämlich ihre Meinung geändert und hat sich schon 2013 dementsprechend geäußert, dass das Leben transsexueller Menschen nicht in Frage gestellt werden sollte. Germain hat allerdings auch noch mit einem anderen Thema für Aufsehen gesorgt, nämlich dem Umgang mit weiblichen Genitalverstümmelungen. Hier vielleicht ein kurzer Triggerwarnung. Dort nimmt sie eine relativierende Position mit Blick auf die Kultur ein und verteidigt diese Praxis in ihrem 1999 erschienenen Buch The Whole Woman, zu Deutsch Die ganze Frau. Das Kulturmagazin Perlentaucher fasst eine Kritik zum Buch aus der Süddeutschen Zeitung von 2000 zusammen. Zitat. Greer beklagt in ihrem Buch nicht nur zu Recht die in vielen Bereichen nach wie vor bestehende Benachteiligung von Frauen, sie geht vielmehr so weit, auch die Ultraschalluntersuchung bei Schwangeren als männlichen Übergriff auf die Frauen zu interpretieren und beklagt sogar die Kriminalisierung weiblicher Genitalverstümmelung, beispielsweise in Somalia. Ihre Begründung, dass Frauen das Recht hätten, Gewalt über den Körper auszuüben und sich selbst zu schneiden, verwundert nicht nur den Rezensenten. Im Vergleich dazu fallen ihre Urteile über Männer, Spinner, auffällig, überspannt, skurril, Fachidioten etc. kaum noch ins Gewicht. Und wer unsere Meinung dazu wissen will, kann sich gerne nochmal unsere Folge 95 über das Model Boris Deary anhören, das sich als Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung bekennt und schon viele Jahre gegen diesen Brauch kämpft.
Auf jeden Fall. Also das eine ist, ich kann Gewalt an meinem eigenen Körper ausüben, wie ich will, ja, ne, aber das dann in den Kontext der Genitalverstümmelung zu setzen, ist schon.
Und der Kultur, die in Ländern herrscht. Ne?
Ja, ja.
Da muss man tief durchatmen, und, aber es hört ja nicht auf.
nö, es hört nicht auf mit den Kontroversen. In den Fokus der Aufmerksamkeit rückt auch ihre Einstellung zum Thema Vergewaltigung. Da sind wir wieder beim Thema, der Körper muss demystifiziert werden. Ja, wir hatten ja eingangs erwähnt, dass sie selbst eine Betroffene ist, da als 19-Jährige ist ihr das selbst widerfahren. Und in ihrem Essay On Rape, zu Deutsch über Vergewaltigung von 2018, beschreibt Jermaine, dass sie der Ansicht ist, Vergewaltigungen würden ihrer Ansicht nach überhöht und zu sehr als das Schlimmste dargestellt werden, was einer Frau passieren könnte.
Ja, also bei der Vorbereitung habe ich auch ein bisschen schlucken müssen. Natürlich gibt es noch schlimmere Sachen, aber das so zu relativieren, ne, da habe ich dann gedacht, da geht sie jetzt endgültig zu weit. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Falls rund um die Französin Gisèle Péricot kommt mir das persönlich bei diesen Aussagen wirklich hoch. Und wer von Frau Péricot noch nichts gehört hat, wir packen euch einen erklärenden Link vom Deutschlandfunk in die Shownotes. Die SZ fasst Germains Essay mit diesen fragwürdigen Aussagen zusammen. Es handele sich laut Germain bei einer Vergewaltigung demnach eher um eine, Zitat, extreme Form von schlechtem Sex. Wir verlinken euch diesen Artikel auch nochmal, zum einen als Info, zum anderen als Aufreger. An dieser Stelle können wir das natürlich nur in den Kontext ihrer bisherigen Arbeit setzen, in der sie ja schon immer anderen Frauen den Vorwurf gemacht hat, sich zu sehr zu Opfern machen zu lassen. Wenn überhaupt, kann man wohlwollend interpretieren, Germaine will, dass eine Frau mit dem Erlebten abschließen kann, weiterlebt und davon nicht ihr Leben bestimmen lässt. Nun, das hat natürlich auch Grenzen.
Genau, also bei Sekundärliteratur, ich bin normalerweise ein absoluter Fan von der Süddeutschen Zeitung, aber auch da gibt es manchmal Autoren, die sich dann auch gerne von ihrer Meinung sehr leiten lassen. Ich würde hier deswegen genau aus diesem Grund auch nochmal einen Artikel from the Australian Guardian, also wieder eine Sekundärliteratur vom 6. September 2018, der verschiedene Fachexperten zu Wort kommen ließ, die das Buch, die den Essay gelesen haben. Genau, Zitat. Greer konzentriert sich auf die Vergewaltigung von Frauen durch Männer und weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um ein ungewöhnliches, sondern um ein häufiges Verbrechen handelt. Täter sind selten Monster. Normalerweise kennt das Opfer den Angreifer und empfindet den Übergriff möglicherweise überhaupt nicht als Vergewaltigung. Sex ohne gegenseitige Zustimmung ist banal und zutiefst normal, aber das heißt nicht, dass er nicht auch böse ist, schreibt Greer. Sie kritisiert die Erzählung, dass vergewaltigte Frauen an Seele und Körper unwiderruflich geschädigt sind, aber dass sie, wenn sie dies nicht anerkennen, die Realität verleugnen. Das Opfer, das ihre Erzählung übernimmt, wird zur Überlebenden, Zitatende. Was ist damit gemeint? Sie hat Frauen aufgerufen, Technologie zu nutzen, anonym zum Beispiel auf bestimmte Seiten, die extra für Opfer eingestellt wurden, über ihre Vergewaltigung zu schreiben, zu berichten und dann in den Austausch zu gehen, ob sie eine Anzeige erstattet oder nicht. Wir leben auch in dieser, ich gehe nochmal weiter. Jane Gilmore, Journalistin und Autorin, betrachtet den Essay wie folgt, dem ich auch sehr zustimme. Zitat, Greers Bemühungen, Vergewaltigung zu entmystifizieren und die große Bandbreite an Umständen und Reaktionen auf Vergewaltigung zu untersuchen, tun den Opfern keinen schlechten Dienst. Sie eröffnen eine Diskussion, in die auch Frauen einbezogen werden, die sich nicht sicher sind, ob sie vergewaltigt wurden, aber wissen, dass sie von Partnern entmenschlicht wurden, die Sex als etwas betrachteten, das ihnen zustand. Zitat Ende. Also wir halten fest, alle Menschen gehen mit den Facetten von Vergewaltigung unterschiedlich um. Ich selbst als Kim hab ehrlich gesagt erst durch diese Episode verstanden, dass ich in sehr frühen Beziehungen auch eine Form der Vergewaltigung erfahren habe, weil ich in jungen Jahren nicht selbstbestimmt Nein sagte, sondern es geschehen ließ. Ja, diese Passivität, damit bin ich erzogen worden, sozialisiert worden. Um es mit Germaine Greers provokanten Worten zu beschreiben, Zitat, weil Frauen an das gleichgültige Verhalten von Männern gewöhnt sind und Männer darauf trainiert sind, Empathie und Rücksichtsnahme als unmännlich abzutun. Zitat Ende. Ich lasse es jetzt mal unkommentiert. Ich glaube, ich freue mich, wenn ihr sagt, Kim, das ist unmöglich, Frechheit, was du uns hier so antust. Aber das war so eine Quintessenz, während wir uns auf die Episode vorbereitet hatten, wo ich dachte, Holy crap, niemand, das war mir gar nicht bewusst.
Niemand kann dir absprechen, was du für eine Empfindung hast. Du hast das ja gerade gesagt. Also das eine ist die Bewertung von außen, ab wann ist es technisch, also ne, oder vor dem Recht eine Vergewaltigung, ne? Wenn jemand sagt, wenn jemand nicht Nein sagt, ist es dann eine Vergewaltigung. Und hier sind die Grenzen ja nicht ganz geklärt, ne? Also was dir widerfahren ist, ne, ist, erstmal tut es weh, das zu hören, dass du
ja, aber ich habe es gar nicht so wahrgenommen, ne? Also deswegen für mich, und das ist ja genau das, worum es Jermaine Greer geht, und sie sagt halt nicht, dass eine Vergewaltigung, also das ist schlechter Sex, also das, was mir in einer Partnerschaft widerfahren ist, war wirklich so, Haken dran, aber ich habe immer Vergewaltigung assoziiert mit so das, was ihr widerfahren ist. Ein Fremder übernimmt meinen Körper und dringt in mich ein und hinterlässt sozusagen Narben. Aber sie differenziert es in dem Essay. Und das ist immer das Problem, wenn man sich nur an Sekundärliteratur entlanghangelt. Es ist immer wichtig, lest euch die Primärliteratur durch, um selber ein Verständnis dafür zu bekommen. Weil die Gefahr immer groß ist, dass man dann, oh Gott, wie kann sie nur und furchtbar. Und im Fall von Pericot zum Beispiel würde sie genauso wie du argumentieren und sagen, das geht gar nicht.
Das ist ja wirklich das Schlimmste, ne? Entwürdigung und so. Ne? Mit Literatur meinst du jetzt vor allem auch Zeitungsartikel, ne? Also alles, was sozusagen Quellenrecherche ist. Ich finde auch...
Nee, ich meine tatsächlich die Originalquelle. Ach so, also die SZ schreibt über den Essay, aber der Essay wurde nicht gelesen von dem Konsumenten, der die SZ liest. Sowas meine ich, ne? Jetzt haben wir genau einmal Sekundärliteratur SZ, wir haben Sekundärliteratur The Australian Guardian und haben selber den Essay einfach nur überflogen. Aber für euch da draußen, wir empfehlen euch immer, die Primärliteratur durchzulesen, über die geschrieben wird.
Also es ist auf jeden Fall wichtig und gut, sich mal diese Standpunkte etwas genauer anzusehen, anstatt auf so Zitate drauf zu springen. Ne? Vieles wirkt auf den ersten Blick wie eine Provokation und dann steckt irgendwie doch viel mehr dahinter, ne? Was ich gerade sagte. Ich habe mir das durchgelesen und habe sofort reflexhaft gesagt, wie kann sie nur? Und dann vielleicht doch nochmal einen Schritt zurücktreten und sich Dinge zu überlegen, wie könnte sie es gemeint haben. Ich bleibe dennoch etwas kritisch, zumindest bei ihren Aussagen.
Absolut.
Über Transfrauen habe ich echt auch große Störgefühle. Das erinnert mich dann doch an der einen oder anderen Stelle an die Aussagen von J.K. Rowling und auch Alice Schwarzer, die zuletzt beide immer krudere Dinge von sich gegeben haben. Und dennoch bleibt zumindest Alices Lebensleistung für den Feminismus ja in großen Teilen eine immens wichtige. Ne?
Absolut, absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Ja. Also hört da auch gerne noch mal rein, da sind wir auch durchaus kritisch. Zurück zu Jermaine. Ihre zahlreichen Tätigkeiten aufzuzählen ist uns, wie gesagt, an dieser Stelle gar nicht möglich. Schaut doch gerne auch einmal selbst auf die englische Wikipedia-Seite. Da gibt es hervorragende Hinweise auch auf tolle Quellen. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2021. Da ging sie im Alter von 82 Jahren in eine Seniorenresidenz in Castlemaine, Victoria, und dort fühlte sie sich in 10 Monaten Aufenthalt allerdings wie eine Gefängnisinsassin und lebt inzwischen bei ihrem Bruder.
Natürlich zieht sie auch aus diesem gescheiterten Aufenthalt in die Seniorenresidenz eine Lehre für ihr feministisches Schaffen und betrachtet den großen Frauenüberschuss bei der Zahl pflegebedürftiger älterer Menschen als wichtiges feministisches Anliegen. Da kann man ihr, glaube ich, zustimmen. Abermals stellen wir am Ende fest, Jermaine ist definitiv streitbar, mag mit manchen Ansichten aus der Zeit gefallen sein, bleibt sich aber auf eine gewisse Weise auch irgendwie selbst immer treu, ne? Ob wir das jetzt alles gut finden oder nicht. Wir haben ja schon oft erwähnt, wenn eine Frau kein Blatt vor den Mund nahm, aber auf kaum eine Frau dürfte das so zutreffen wie auf Jermaine Greer. Das können wir wohl mit Fug und Recht jetzt hier am Ende behaupten. Und Kim, wie gehen wir jetzt hier raus?
Ja, ich glaube, wir machen das genauso charmant wie bei Virginia Woolf mit einer kleinen Geschichte. Es war das Jahr 1968, da war Jermaine 29 Jahre alt, da traf sie einen jungen, attraktiven Sportler, der 7 Jahre jünger war als sie. Eine Unterhaltung lief wohl wie folgt ab, Jermaine erzählt selbst. Zitat: Ich stand an der Bar und wartete auf meine Bestellung, als mir jemand auf den Arm tippte. Ich drehte mich um und sah ihn, der mich anlächelte. Er sprach: Warum stehst du nicht auf mich? Nicht auf dich stehen? Ach, sei nicht albern, George. Jeder steht auf dich. Also warum du nicht? Ich stehe auf dich, George. Warum machst du da nichts daraus? Ja, weil ich nicht blöde bin. Jedes Mal, wenn du hier hereinkommst, hast du eine andere Blondine am Arm. Zitat Ende.
Wer war der junge Mann?
Zu dem jungen Mann entwickelte sich eine lose Freundschaft, aber nie eine Beziehung. Ja, wer war er? Das war niemand Geringeres als George Best von Manchester United, neben Bobby Charlton, die wahrscheinlich größte Fußballlegende Großbritanniens und im Jahr 1968 sowohl Englands als auch Europas Fußballer des Jahres. Die zitierten Worte schrieb Jermaine anlässlich seines Todes im Jahr 2005. Den vollständigen Artikel packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.
Ja, und ich würde sagen, leichtfüßiger kommen wir hier nicht raus. Daher
bleibt gesund oder werdet es und seid lieb zueinander.
Liebe geht raus. Tschüss.
Tschüss. Free Audio Post-Production. Biophonic.com.